So, jetzt noch einmal herzlich willkommen zu diesem Seminar, das Leben auf die Reihe kriegen. Da eine gute Entscheidung getroffen, zu diesem Seminar zu kommen. Und wir haben zwei Anliegen, zwei Ziele für dieses Seminar. Wir möchten, dass Menschen, die in Problemen sind, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen, die nicht wissen, wo sie anfangen sollen, ihre Dinge zu lösen, dass sie Orientierung bekommen, dass sie Ermutigung bekommen, dass sie Anleitung bekommen, Schritte zu gehen, raus aus dem Chaos, rein in das, was Gott wirklich für sie hat dort. Und das Zweite, was fast noch wichtiger ist, wir möchten, dass Menschen, die irgendwie schon vorbereitet sind und die das auf dem Herzen haben, von Gott ermutigt werden und dass sie in ihre Berufung hineinkommen, dass sie sagen, ich will ein Werkzeug in der Hand Gottes werden und ich möchte Menschen freisetzen, ich möchte Menschen helfen, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen und ich will alles sein, durch den der Segen Gottes fließt zu anderen Menschen. Es ist so ein Bedarf an solchen Menschen, die sich zur Verfügung stellen und die Gott wirklich gebrauchen kann, um ganz, ganz praktisch zu helfen und Anleitung zu geben. Das ist so, so auf dem Herzen Gottes. Ich denke, das hat sich inzwischen rumgesprochen. Wir leben in den letzten Tagen. Wir leben in den Tagen vor der Wiederkunft Jesu. Und all das, was die Bibel uns beschreibt über diese Zeit, das sehen wir vor unseren Augen erfüllt. Und eines der wesentlichen Merkmale dieser Zeit vor der Wiederkunft des Herrn ist das, was Jesus beschreibt in Matthäus 24. Und er sagt dort im Vers 11, es werden viele Propheten auftreten und es werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkaltern. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Hier sehen wir den Grund, warum die Lieblosigkeit immer mehr zunimmt. Und das ist ein Merkmal unserer Gesellschaft und das ist auch ein Merkmal an vielen, vielen Stellen in der christlichen Szene. Es hängt damit zusammen, dass die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Das heißt, die Verachtung von Gottes Ordnungen und die Haltung, wir brauchen seine Gebote nicht, wir brauchen seine Ordnung nicht. Und das führt dazu, dass die Liebe erkaltet. So ist es für viele irgendwie ein seltsamer Widerspruch, dass da ein Zusammenhang ist zwischen Ordnung Gottes, Geboten Gottes, Gesetze Gottes und Liebe. Man denkt, Liebe... Lass die Liebe in Ruhe, die Liebe braucht keine Ordnungen und die Liebe ist frei, aber sobald du Ordnungen einführst, dann irgendwie wird es irgendwie eng und steif und wird problematisch. Genau das Gegenteil ist der Fall. Denkt an das, was Jesus sagt, dieser wunderbaren Gemeinde in Ephesus, ja, die so viele Qualitäten hatte, aber sie hat die erste Liebe verloren. Und was sagt er ihr? Tu Buße und tue die ersten Werke. So bestimmte Werke, die Jesus als die ersten nennt, führen dazu, dass die erste Liebe wieder gewonnen wird. Das ist ein Zusammenhang zwischen Werke, sprich Lebensstil, und dieser Liebe zum Herrn, die Bibel die erste Liebe nennt, wo er der Erste ist in allem, wo er die erste Priorität ist in unserem Leben, in unserem Denken, in unseren Zielen, in unserem Wollen und so weiter und so weiter. Und wir sehen das, dass diese Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Die Bereitschaft, Sünde zu tolerieren, Sünde zu akzeptieren, Sünde für normal irgendwie hinzunehmen, diese Bereitschaft steigt rapide an. Ich bin ja nicht mehr ganz der Jüngste und kann ein paar Jahrzehnte zurückschauen und ich kann sagen, das, was wir heute haben in der Christenheit, wäre an vielen, vielen Stellen undenkbar gewesen vor 30 Jahren. An vielen, vielen Stellen undenkbar gewesen. Ob das Scheidung ist und das Achselzucken, naja, die passen halt nicht zusammen. Oder viele, viele andere Haltungen, wo man einfach Dinge, die Gott ein Gräuel sind, einfach als Natur gegeben irgendwie hinnimmt. Ja, die Bereitschaft, Sünde zu entschuldigen, naja, wir sind ja alle nur Menschen, steigt rapide an. Ja. Und was damit ansteigt, ist, das Leid der Menschen, weil Sünde immer Leid erzeugt, im Leben der Menschen und im Leben der Menschen, die mit diesen Menschen zu tun haben. So das Maß an Verwirrung, an Durcheinander, an Schmerzen, an Verletzungen und so weiter nimmt massiv zu. In dieser Zeit leben wir. Und das hängt damit zusammen, dass an vielen, vielen Stellen das Evangelium überhaupt nicht mehr verkündigt wird. Nur noch eine verkümmerte Variante, die die wesentlichen Dinge auslässt und die das einfach nicht betont, was im Wort Gottes da ist. Wir sehen da ganze Gemeinden, die gar nicht mehr den Anspruch haben. Wir wollen ein Haus der Heilung sein. Wir wollen ein Haus der Wiederherstellung sein. Wir wollen eine Gemeinde sein, wo die Zerstörten, Gebundenen, Kaputten kommen und wo sie heile werden durch die Gnade Gottes. Viele haben gar nicht den Anspruch. Es gibt gar keine Seelsorgedienste. Es gibt überhaupt nicht diesen Hirtendienst in diesen Gemeinden, weil sie haben ganz andere Ziele. Sie wollen groß werden, sie wollen relevant werden oder weiß ja nicht was alles. Aber das Leben der Einzelnen interessiert sie an vielen Stellen überhaupt nicht. Es ist nicht überall so, aber dieser Trend nimmt massiv zu. Und es wird ein Evangelium verkündigt, wo man versucht, den Menschen Frieden anzubieten und zu versprechen, mitten in Kompromissen, mitten in der Sünde. Und das ist nicht das Wort Gottes. Gott ist ein Friedefürst und Gott will Frieden geben, aber auch zu seinen Bedingungen. Und nicht, indem wir so leben, wie wir es gerne möchten und dann denken, Gott ist Liebe und Gott ist gut und er ist auf unserer Seite und alles ist gut. Und weil dieser Missstand da ist, weil das klare Wort an so vielen Stellen fehlt, deswegen gibt es immer mehr Menschen in Problemen, die sie nicht lösen können, in Ängste, gefangen in Minderwertigkeit, in Zwängen, in allen möglichen Süchten und Abhängigkeiten, Pornografie oder Drogen oder irgendwelche schrecklichen Dinge. Und das Leid nimmt so massiv zu und Gott hat eine Antwort. Und die wollen wir kennen und die wollen wir anbieten und die wollen wir selber leben. Und wir wollen ein Vorbild sein der Freiheit der Kinder Gottes in Christus. Und wir wollen Menschen ermutigen, in das hineinzukommen, was der Herr hat. Wir wollen diese wunderbaren Dinge nicht irgendwie ignorieren. Halleluja. Unser Ansatz in diesen Tagen ist nicht eine problemorientierte Seelsorge. Aus diesem Wort, das wir eben gehört haben, die Liebe erkaltet, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Daraus kommt der Ansatz, wenn die Ordnung Gottes, die Gesetze Gottes, die Gebote Gottes, der Wille Gottes wieder aufgerichtet wird, dann kommt Heilung, dann kommt Freiheit, dann kommt Wiederherstellung. So, wir haben nicht eine problemorientierte Seelsorge, der Mensch hat Depression, ja, was machen wir jetzt gegen Depression? Sondern unser Ansatz ist, wenn Menschen in die Ordnung Gottes hineinkommen, dann kommt auch der Segen. Der Segen Gottes ist gebunden an die Ordnungen Gottes. Und das gibt so eine Entlastung für die, die im Seelsorgedienst tätig sein wollen. Sie müssen nicht alles verstehen. Sie müssen nicht die letzten Handbücher gelesen haben über die letzten psychotherapeutischen Erkenntnisse über Depression und über dies und das und jenes. Sie müssen nur verstehen, wie kommt ein Mensch in die Ordnung Gottes? Und da tut Gott sein Werk. Und er heilt und er stellt wieder her und er löst die Probleme. Halleluja. So, wir müssen nicht Experten sein im Verständnis von Problemen. Sondern wir müssen den Plan Gottes kennenlernen und die Freiheit und die Liebe und den Mut haben, Menschen in diese Ordnung hineinzulocken und zu motivieren. Das ist unsere Aufgabe. Und Gott selber ist der Heiler. Wir haben nicht den Auftrag, Menschen irgendwie zu reparieren und zurechtzubringen. Wir haben den Auftrag, Menschen Jesus zu zeigen, das Evangelium zu erklären und sie zu motivieren, in das hineinzukommen. Und Gott selber wird sich mit ihnen beschäftigen. Und Gott selber wird ihnen geben, was sie brauchen und wird ihren Mangel ausfüllen. Und er wird sie freimachen durch sein Wort. Er sandte sein Wort und heilt sie. Halleluja. Die Heilung ist in dem Wort Gottes, das klar und deutlich verkündigt wird, das empfangen wird, das geglaubt wird, auf das gehandelt wird. Darin ist die Heilung. Halleluja. Halleluja. So, das ist unser Ansatz. Nicht eine problemorientierte, sondern eine lösungsorientierte Seelsorge. Und das funktioniert. Halleluja. Halleluja. So, die Bibel redet ganz klar von Segen und sie redet auch ganz deutlich von Fluch. Und beides hat Bedingungen. Der Segen kommt nicht einfach so und der Fluch kommt auch nicht einfach so, nur weil da ein böser Teufel da draußen ist, der Menschen verschlingen will. Beides braucht Bedingungen. Wenn wir das Prinzip verstehen, ja. Lass uns ganz zu Anfang gehen, 5. Mose 28. Es wird aber geschehen, sagt der Herr, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, wirklich gehorchst und darauf achtest, zu tun alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, dass dich dann der Herr, dein Gott, erhöhen wird über alle Völker auf Erden. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich treffen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. So, wenn wir, dann er. Wenn wir in seine Ordnung kommen, sein Wort respektieren, sein Wort uns ausstrecken, zu leben, zu beachten, zu erfüllen, dann hat Gott den Segen verheißen. Das wird an vielen, vielen Stellen beschrieben. Noch ein zweiter Vers dazu. Psalm 81, Vers 13. O, dass mein Volk auf mich gehört, dass Israel in meinen Wegen gewandelt hätte. Bald würde ich ihre Feinde gebeugt und meine Hand gewendet haben gegen ihre Bedränger. Auch hier derselbe Gedanke. Gott möchte so gerne, aber worauf wartet er? Er wartet auf den Gehorsam seines Volkes. Und dann gibt es viele, die sagen, ja, aber das ist der alte Bund. Das war früher. Da war der Segen gebunden an Gehorsam. Aber jetzt leben wir im Zeitalter der Gnade. Was sagt die Schrift? Ist es wirklich anders im Zeitalter der Gnade? Lass uns ein paar Schriftstellen anschauen aus dem Neuen Testament, die denselben Zusammenhang darstellen zwischen Gehorsam und Segen. Ganz ein wichtiges, grundlegendes Prinzip, das jeder Seelsorger kennen sollte und beachten sollte für sein eigenes Leben und um Hilfe zur Stellung zu geben für andere. Gott widersteht dem Hochmütigen und gibt dem Demütigen Gnade. So, wer bekommt Gnade? Nicht alle bekommen Gnade. Gnade bekommen die, die sich demütigen, die sagen, ich will einen Lebensstil der Demut lernen. Das ist, wozu Jesus uns einlädt. Komm zu mir, lern von mir. Ich bin demütig und sanftmütig. Das ist, worum es ihm geht. Da ist die Antwort auf Rebellion und Stolz und Unabhängigkeit. Schauen wir uns noch ein paar andere Schriftstellen an. Matthäus 7, Vers 1. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Matthäus 6. Wenn ihr den Menschen ihre Vergehung vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehung nicht vergebt, so wird der Vater auch eure Vergehung nicht vergeben. Ganz klar, der Zusammenhang zwischen Gehorsam und dem verheißenen Segen. Gott sagt nicht, ich bin ein vergebender Gott, ich vergebe allen Menschen. Das ist nicht, was die Bibel sagt, das ist nicht, was Gott sagt. Gott ist voller Barmherzigkeit und voller Bereitschaft, Gnade zu geben. Aber er gießt Gnade nicht aus wie der Gärtner über dem ausgedörrten Blumenbeet. Sondern er gibt Gnade ganz speziell und ausgewählt denen, die sich demütigen. Gnade ist für alle da, aber nicht alle bekommen Gnade. Das ist, was viele heute nicht mehr hören und verstehen wollen. Und sie glauben an einen Gott, der wahllos jedem seine Gnade gibt, egal ob er die Bedingungen respektiert oder nicht. Das ist nicht der Gott der Bibel. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. 2. Korinther 6, Vers 17. Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt kein Unreines an, so will ich euch aufnehmen. Das ist eine Bedingung, sich abzusondern, das Unreine nicht mehr anzurühren, und dann wird Gott uns Gemeinschaft schenken. Dann werden wir die Liebe, die er in seinem Herzen hat, auch gegenüber dem Rebellen. Aber dann werden wir diese Liebe auch erleben. So, hier geht's nicht, liebt Gott einen Menschen oder nicht, sondern hier geht es darum, kann dieser Mensch die Gegenwart Gottes, die Liebe Gottes erleben? Gottes Herz ändert sich nicht. Gottes Herz zum Sünder und zu dir und zu mir ist genauso. Aber ob Gott diesem Menschen Gnade und Liebe und seine Gegenwart schenken kann, das hängt ab von der Bedingung, in die Ordnung Gottes zu kommen und Gott wirklich Gott sein zu lassen und sein Wort zu respektieren. Und er nimmt diesen hoffentlich allbekannten Vers, den wir wie keinen anderen Vers unseren Kindern eingebläut haben. Ehre Vater, Mutter, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Und das habe ich meinen Kindern nicht beigebracht, damit ich eine gute Zeit habe, sondern damit sie ein gutes Leben haben. Ehre Vater, Mutter, die Haltung eines Menschen zu seinen Eltern. Und wenn sie schon gestorben wären, ist extrem wichtig und ausschlaggebend für sein Leben. Das ist, was die Bibel sagt. Jakobus 5, Vers 6. So bekennt einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Was ist die Bedingung hier für Heilung? Sünde bekennen. Das wird ein wichtiger Teil sein in diesem Seminar. Sünde zu bekennen, damit wir geheilt werden. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und das bedeutet, da ist ein unauflöslicher Zusammenhang zwischen Seelsorge und Jüngerschaft. Du kannst das nicht voneinander trennen. Und viele versuchen das und sie machen spezielle Seelsorge-Ausbildungen und Betonungen. Und sie ignorieren das praktische Leben desjenigen. Und sie haben nur ihre Spezialtherapien und Angebote im Kopf. Das kann nicht funktionieren. So sieht Gott einen Menschen nicht. So kommt Gott nicht zu Hilfe. Ich kenne einen lieben Bruder, der plötzlich in Tiefe, nach vielen, vielen Jahren eines Lebens im Heiligen Geist, plötzlich in tiefe Depression gefallen ist. Und er hat sich viel Gedanken gemacht und hat das ganze Internet durchforscht und hat er schließlich einen gefunden, von dem er meinte, na also nach diesen Beschreibungen dort, das ist der Richtige. Und er flog in die USA, hat viel Geld ausgegeben und flog zu diesem Spezialisten. Und ich habe ihm vorher gesagt, ich glaube nicht, dass das der Weg ist. Und wenn du es denn machen willst, nimm unbedingt deine Frau mit, weil dein Leben und deine Depression hat was mit dem Zustand deiner Ehe zu tun. Dann nimm deine Frau mit und geh zusammen dort. Aber das Geld war nicht da oder es war vielleicht nicht so wichtig oder irgendwas. Und er flog in die USA, hat viel Geld ausgegeben und wir haben gewusst, als er dorthin flog, er setzt das ganze Geld in den Sand und es wird überhaupt nichts wirken. Wir haben gesagt, weißt du, wenn du stattdessen dich hingesetzt hättest mit den Menschen, die dich kennen, mit deinen Freunden und mal ganz offen gefragt hättest, seht ihr Dinge in meinem Leben, die anders werden müssen? Habt ihr Antworten? Habt ihr Hilfe für mich? Habt ihr Ratschläge? Das wäre viel, viel billiger gewesen und viel, viel effektiver gewesen, als da zum Spezialisten zu fliegen. Wir brauchen keinen Spezialisten. Wir brauchen Menschen, die uns sagen, das ist die Ordnung Gottes. Das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit macht frei. Nicht der Spezialist. Die Wahrheit macht frei. Halleluja. Es ist Jesus, der Befreier. Es ist Jesus, der Heiler. Okay. So, nach dieser Vorrede, was ich jetzt tun möchte, in der nächsten Stunde oder so. Ja, wird vielleicht ein bisschen lang heute, aber es muss unbedingt sein, weil wir haben so viel Stoff und so viel abzudecken in diesen Tagen, bis das irgendwie einigermaßen rund ist. Das wird intensive Zeiten geben. So, wenn du in Gefahr bist einzuschlafen, du darfst aufstehen, dich strecken, dich dehnen, Kniebeugen machen oder was auch immer. Bloß nicht mit dem Nachbarn schwätzen, das darfst du nicht. Aber ansonsten fühl dich frei, du darfst aufstehen und da hinten rumlaufen oder sonst irgendwas machen. Aber tu alles, damit du nicht einschläfst. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ich weiß, ihr habt eine lange Anreise gehabt und es ist vielleicht jetzt schon spät. Ich habe gar keine Ahnung. Ach nee, ist noch früh. So, also was ich tun möchte. Ich möchte biblische Grundlagen legen, die absolut wichtig sind. Und bitte denkt nicht, hey, ich dachte, das ist ein Seminar über Seelsorge. Jetzt fängt es hier an mit theologischen Grundlagen. Die sind extrem wichtig, damit wir unseren Platz finden im Plan Gottes, damit wir unsere Identität verstehen, damit wir verstehen, was ist eigentlich unser Problem und was ist Gottes Antwort. Und an vielen, vielen Stellen wird das nicht mehr verkündigt. Ich kenne viele, viele Gemeinden, die haben seit Jahren nicht mehr über Römer 6 gesprochen. Die wissen überhaupt nicht, was Römer 6 für eine gewaltige Offenbarung beinhaltet, was der Sieg über Sünde ist. Das kommt überhaupt nicht dort vor. Und dementsprechend ist der Zustand von vielen, vielen Gläubigen. Ja. So, viele haben einfach nur Bruchstücke der Wahrheit hier und da. Aber Paulus redet von einem Bild der Lehre. Diese Dinge gehören zusammen und die müssen im Zusammenhang gesehen werden. Und die müssen im ganzen Zusammenhang verstanden werden. Wenn die nicht im Zusammenhang verstanden werden und wir haben nur hier einen Bibelvers und da eine Idee und da so eine halbe Schriftstelle oder sowas, das kann nicht funktionieren. Weil auch dein Verstand braucht fundierte Antworten, um zu verstehen, worum geht es eigentlich. zu unserer Liebe zu Gott gehört, dass wir ihn auch mit unserem Verstand anbeten. Unser Verstand muss mit göttlichen Wahrheiten gefüllt werden. Wo kommen wir her? Warum sind wir in dem Zustand, in dem wir jetzt sind? Und wo gehen wir hin? Und was ist Gottes Angebot? Das ist das Fundament, auf dem jede Seelsorge dann aufbaut. Und wenn das nicht da ist, muss das erst einmal gelehrt werden. Und deswegen benutze ich diese Zeit, um mich an diese wunderbaren Dinge einfach zu erinnern. Wir wollen unser Leben im Zusammenhang sehen mit dem Gesamtplan Gottes. Viele haben nur eine isolierte Sicht von sich selber. Und sie verstehen nicht, was ist das große Bild. So, was wir jetzt tun, wir spannen einen weiten Bogen von ganz vorne bis zu jetzt hier. Wir fangen tatsächlich mal bei Adam und Eva an. Und was sagt die Bibel? Wie war das am Anfang, als Gott den Menschen geschaffen hat? Gott schaut seine Schöpfung an und sagt, sie war sehr gut. Da war keine Krankheit, keine Depression, keine Bulimie, keine Süchte, keine Abhängigkeiten. Da gab es Freiheit, da gab es Leben, da gab es Herrschaft, da gab es Gemeinschaft mit Gott, da gab es das Leben zu genießen, da gab es etwas zu tun, aber nicht als einen Fluch, sondern als eine wunderbare Aufgabe, um kreativ zu sein, um mit diesem Kreativen einfach Gott zu ehren. Das war am Anfang. Keine Krankheit, keine Schmerzen, kein Tod, kein gar nichts. Wahrhaft paradiesische Zustände. Das war am Anfang. Und dann kommt das, was die Bibel den Sündenfall nennt. Und was ist das Wesen des Sündenfalls? Nicht, naja, die Eva hat da einen Apfel gebissen. Ich meine, was soll das jetzt? Also was soll man daraus so viel Wind machen? Erstens steht in der Bibel nicht, dass es ein Apfel war. Und zweitens geht es darum, dass ein klares Gebot Gottes gab. Und er hat gesagt, an dem Tag, wo ihr davon esst, werdet ihr sterben. So, don't touch it. Rührt das bloß nicht an. Klare Anweisungen. Und was der Mensch getan hat, er hat die Einflüsterungen des Bösen, der Schlange des Teufels, vorgezogen dem liebevollen, schutzgebenden Worte Gottes. So, der Mensch hat sich abgewandt von Gott und sich untergeordnet unter den Teufel. Das ist das Wesen des Sündenfalls. Und Satan wurde Gott dieser Welt und von Adam an regierte der Tod. Von Adam an kam der Tod. Und Depression ist nichts anderes als eine Form von Tod in der Seele. Und alle anderen Dinge, von Ängsten geplagt sein, eine Form von Tod. Es gibt viele verschiedene Auswirkungen. Tod ist nicht erst dann, wenn das Herz aufhört zu schlagen. Es gibt viele andere Formen von Tod. Krankheit ist eine Form von Tod. Nicht der volle Tod, aber es ist schon ein massiver Angriff auf deinen Körper. Und was ist passiert? Was waren die Folgen? Der Mensch verlor die Gemeinschaft mit Gott. Das ist, was die Bibel nennt, geistlicher Tod. An dem Tage, da du davon isst, wirst du sterben. Dann haben sie gegessen und dann sehen wir, wie sie weiter handeln und sogar mit Gott reden. Ja, dann sind die ja gar nicht gestorben. Die Bibel redet von einem geistlichen Tod. Sie haben das Leben aus Gott verloren. Diese innere Harmonie, diese Übereinstimmung, diese Beziehung, diese Innigkeit, diese Verbundenheit, diese Geborgenheit in Gott, all das haben sie verloren und das nennt die Bibel Tod. Und jeder Mensch, der von Adam abstammt, ist in diesem Tod geboren. Jeder Mensch ist unter dem Tod. Das ist, was Paulus meint. Der Tod regiert von Adam an. Ja. Und das ist der Zustand eines Menschen, bevor er wirklich zu Gott kommt. Was sagt Paulus? Epheser 2. Auch euch, die ihr tot wart, in euren Übertretungen und Sünden, in welchen ihr einst wandeltet, nach dem Lauf dieser Welt, nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Kindern des Unglaubens wirkt, unter welche auch wir alle einst einhergingen in den Lüsten unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren Kinder des Zorns von Natur, gleich wie die anderen. Das ist, was die Bibel beschreibt über den Zustand eines Menschen ohne Christus. Das beschreibt dein Leben, bevor du zu Christus gekommen bist. Vielleicht sagst du ja, also tot würde ich das nicht nennen. Ich habe viele Partys gehabt, ich habe das Leben gehabt, ich habe irgendwie tolle Sachen gemacht. Gott nennt das alles tot. Alles, was ohne ihn war, was gegen ihn war, was ohne Beziehung und Hingabe war, an ihn war tot. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen, weil nur dann verstehen wir, was Jesus meint, ich bin gekommen, Leben zu geben. Ja, viele denken, das ist das ewige Leben, das heißt, man wird nicht sterben. Das ist, was Jesus nicht meint. Ich bin gekommen, Leben zu geben, Leben im Überfluss. Das ist göttliches Leben. Der Sünder hat von der Zeitdimension her auch ewiges Leben, aber nicht göttliches Leben. Er hat nicht das, wovon Jesus redet, dieses Zoe, dieses göttliche Leben, ja, was immer zusammengeht mit Sieg, mit Freiheit, mit Herrschaft, mit Wohlergehen. All das ist enthalten. Es ist die Art von Leben, die Gott hat. Wie lebt denn Gott eigentlich? Wie geht's ihm heute? Wie viele Pillen gegen Depression musste er schlucken? Ja? Wie viele Kämpfe musste er durchstehen gegen den Feind? Gott ist Gott und Gott regiert und es geht ihm wunderbar. Und er ist frei und er ist herrlich und er genießt das. Gott genießt es, Gott zu sein. Er sagt, ich möchte mit niemandem tauschen. Gott geht es einfach nur gut. Halleluja. Weil Gott dieses Leben in sich hat. Er ist das Leben. Er ist die Freiheit. Er ist die Heilung. Er ist der Sieg. Er ist Geborgenheit. Er ist Sicherheit. Gott ist nicht unsicher. Gott ist nicht ratlos. Gott ist nicht verwirrt. Gott ist Gott und es geht ihm wunderbar. Und er ist herrlich. Und alle, die da oben bei ihm sind, die sagen, ich möchte mit niemandem tauschen, wenn ich das Elend auf der Erde sehe. Nie im Leben möchte ich das eintauschen mit dem, was wir da oben haben. Nicht einer ist neidisch auf das, was wir haben. Nicht einer. Und die größten Errungenschaften der Sünden, die wir feiern, das ist im Himmel Anlass für Tränen. Und sagen, wie können die an so etwas gefallen haben? Wie können die so etwas genießen? Wieso wissen sie nicht, was für eine Freude ohne Nebenwirkung es im Himmel gibt? Epheser 4, Vers 17, das sage ich und bezeuge ich in dem Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie die Heiden wandeln. Wie wandeln die denn? In der Eitelkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind im Leben als Gott, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Und die, nachdem sie alles Gefühl verloren haben, sich der Ausschweifung ergeben haben zur Ausübung jeglicher Art von Unreinigkeit und unersättlicher Gier. Die Heiden wandeln in der Eitelkeit ihres Sinnes. Was bedeutet dieses Wort Eitelkeit? Es bedeutet Nichtigkeit. Keinen sinnvollen Zweck erreichen. Das ist die Eitelkeit der Heiden. Die denken sich Dinge aus, aber es erreicht keinen sinnvollen Zweck. Es ist alles sinnlos, es ist alles leer. So, das ist das Problem des Menschen ohne Gott. Er hat den Tod in sich und damit noch nicht genug, den Zorn Gottes über sich. Das ist das Problem des Heiden. Er hat den Zorn Gottes über sich und den Tod in sich. Wenn wir das verstehen, dann verstehen wir, was Erlösung ist. Dann verstehen wir, was Jesus uns anbietet und was Jesus für uns getan hat. Es geht nicht nur, wir werden nicht mehr sterben oder wir haben Vergebung unserer Sünden. Wir bekommen Leben aus Gott. Und dieser Zorn Gottes, der über die Sünde berechtigterweise da ist, ist nicht mehr über uns. Erlösung besteht nicht darin, dass Gott sagt, okay, mein Zorn ist verraucht. Alles ist gut, der Zorn Gottes ist da, aber nicht mehr für uns seine Kinder. Wir sind erlöst, wir sind errettet vom Zorn Gottes durch das Blut. Der Zorn ist da, aber nicht mehr für uns, weil wir Vergebung haben, weil wir ein neues Leben empfangen haben. Halleluja, Halleluja. Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen häufst du dir selbst den Zorn auf am Tage des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Das ist, was Paulus sagt über die Menschen ohne Christus. Sie häufen sich selbst Zorn auf und der wird am Tag des gerechten Gerichtes Gottes offenbar werden. Und da sind noch andere Aspekte, die wir sehen im Worte Gottes, was die schrecklichen Auswirkungen des Sündenfalls war. Angst. Vorher waren sie in Gemeinschaft mit Gott, haben Liebe gehabt zu Gott, fühlten sich wohl, fühlten sich sicher, fühlten sich geborgen. Und auf einmal haben sie Angst vor dem, der sie so lieb hat. Ihre Wahrnehmung ist völlig verdreht. Und sie denken, Gott ist ihr Feind. Und sie haben Angst vor ihm, sie verstecken sich. Was ja eigentlich sinnlos ist, wer kann sich vor Gott verstecken? Aber ihre ganze Wahrnehmung verändert sich. Und da ist auf einmal Angst da. Sie fliehen. Und sind voller Scham. Ja. Und noch etwas ist geschehen im Sündenfall. Eine Unwilligkeit und eine Unfähigkeit, Verantwortung zu übernehmen für das eigene Handeln. Ja. Als sie zur Rechenschaft gezogen werden, ja, was sagt Adam? Ich habe kein Problem, das ist meine Frau gewesen, die du mir gegeben hast. Gott wendet sich an die Frau und sagt, was ist hier los? Nein, ich habe gar nichts gemacht, das ist die Schlange, die du erlaubt hast, in unseren Garten zu kriechen. Einer schiebt's auf den anderen. Und das ist, was seitdem passiert. Keiner will es gewesen sein, keiner ist verantwortlich. Das ist die Mentalität des Menschen ohne Gott. Die Flucht vor der Wahrheit, die Flucht vor der Verantwortung. Es sind die Umstände, ich habe damit nichts zu tun, das hat mit mir gar nichts zu tun. Das ist, was die Umstände aus mir gemacht haben. Hallo. Lass uns anschauen, was das Wort Gottes zu sagen hat. Natürlich spielen Umstände und vor allen Dingen auch ungerechte Umstände und Verletzungen spielen eine wichtige Rolle in unserem Leben, natürlich. Aber die Bibel sieht es doch ganz, ganz anders, als wie viele Menschen das sich so vorstellen. Okay, so wenn wir das Problem des Menschen verstehen, Tod in sich und den Zorn Gottes über sich, das ist das Problem. Dann verstehen wir, was die Antwort Gottes ist. Matthäus 1, 21, der Engel spricht zu Josef in Bezug auf Maria. Sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Von Sünden erretten, nicht Sünden zudecken, zukleistern, ignorieren, tun, als wenn sie nicht mit da waren. Erretten von den Sünden. Das ist, was Jesus versprochen hat oder was der Engel hier sagt in Bezug auf das Kommen Jesu. Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten, zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Oder diesen hier, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. So Jesus redet hier von einer anderen Art von Leben als physische Existenz. Man kann physisch sterben und man lebt trotzdem. Halleluja. Man hat das Leben aus Gott. Man hat etwas Unzerstörbares in sich. Und keine Umstände, nicht einmal der Tod, kann uns das rauben und kann uns wieder rausbringen aus dieser Einheit, dieser Verbindung, dieser Harmonie mit Gott. Weil der Tod entmachtet ist, weil Gott gekommen ist, Leben zu geben. Und dieses Leben aus Gott ist stärker als der Tod. Das ist der Grund, warum Gott auf dem Thron entspannt ist. Und keine Sorge hat vor dämonischen Angriffen. Weil er ist pures Leben, pures Licht, pures Wohlergehen und Heilung und Kraft und Gesundheit. Sollte das möglich sein, dass irgendein Geist der Krankheit auch nur irgendwie in die Nähe des Thrones Gottes kommen könnte. Was passiert? Piff! Das verglüht einfach vor der Herrlichkeit Gottes. Das verglüht, das hat überhaupt keine Chance, auch nur in den Sicherheitsbereich hineinzukommen. Weil Gott Leben ist und dieses Leben verschlingt den Tod, da kann kein Tod mehr bleiben. Das ist Gott auf dem Thron, deswegen ist er so entspannt. Halleluja. Deswegen geht es ihm gut da oben. Halleluja, oh Halleluja, was für eine Macht, was für eine Schönheit, was für eine Kraft. Halleluja. So, Jesus ist gekommen, viel mehr zu geben als nur Vergebung. Römer 5, 17 sagt, wenn wir alles empfangen, die Gabe der Gerechtigkeit und die Fülle der Gnaden, dann herrschen wir im Leben. Wir herrschen mit Christus in diesem Leben. Jemand, der gebunden ist an Pornografie, herrscht nicht. Jemand, der von seinen Ängsten geknechtet wird, der herrscht nicht. Jemand, der Essstörungen hat, der herrscht nicht. Jemand, der sich selber hasst und ritzt und wehtut, der herrscht nicht. Er wird beherrscht. Aber Jesus schenkt Herrschaft. Und das ist Freiheit. Das ist ein Leben, wo der Bedränger uns nicht mehr bedrängen kann. Halleluja. Hör mal, was Zacharias, der Sohn von Johannes dem Täufer, was er prophezeit. Lukas 1, Vers 67. Und Zacharias, sein Vater, wurde mit Heiligem Geist erfüllt und weissagte und sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er uns besucht und Erlösung geschafft hat seinem Volke und uns ein Horn des Heils aufgerichtet hat in dem Hause David seines Knechtes, gleich wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her. Und jetzt werden sozusagen die vielen Prophetien zusammengezogen und hier in ihrer Summe dargestellt. Was haben die Propheten über den Messias in der Summe geweissagt? Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen. Um Barmherzigkeit, zu vollbringen an unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er Abraham, unserem Vater, geschworen hat, um uns zu geben, dass wir gerettet aus der Hand aller unserer Feinde ihm ohne Furcht dienen sollen. Das ist Errettung. Aus der Hand aller Feinde. Sorge, Depression, Ängste, Zweifel, Minderwertigkeit, Ablehnung. Nenne, was du willst. Das sind unsere Feinde. Und das sind Gottes Feinde. Und wir sind errettet aus der Hand aller unserer Feinde durch das, was Christus getan hat. Und so können wir Gott dienen. Wir können Gott nicht in Freiheit dienen, solange wir in Knechtschaft sind. Halleluja. Das ist das Erlösungswerk. Errettet aus der Hand unserer Feinde, ohne Furcht ihm dienen sollen. Denk an Adam, hat sich versteckt vor der Gegenwart Gottes. Aber jetzt ohne Furcht und wir können in der Gegenwart Gottes sein. Und wir können in Frömmigkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage leben. Halleluja. So, das ist Erlösung. Nicht, ja, ich weiß, mir sind die Sünden vergeben oder wie damals die Baptisten gesagt haben, die Christen sind nicht besser, die haben es nur besser. Nein, es geht viel, viel tiefer, viel, viel weiter. Wir sind nicht normale Menschen, wir sind herausgerettet und wir sind jetzt Kinder Gottes und wir sind wieder versöhnt mit ihm und sein Leben ist in uns, sein Leben. Wir brauchen offenbar zu verstehen, was das bedeutet. Halleluja. 1. Johannes 3, Vers 8, Jesus, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Nicht zu erklären, nicht irgendwie ein theologisches Tischtuch drüber zu decken und sagen, passt schon, ist schon gut. Nein, die Werke des Teufels werden zerstört. Sünde wird zerstört, Bedrückung wird zerstört, Entmutigung wird zerstört, Minderwertigkeit wird zerstört. Gott ist ein mächtiger Zerstörer. Er befreit, indem er unsere Feinde zerstört und uns in Freiheit setzt. Und das tut er, indem er etwas Wunderbares getan hat, was wir nicht oft genug anschauen und rühmen können. Er hat am Kreuz unseren Platz eingenommen. Die Bibel sagt, durch seinen Tod hat er dem, der die Macht des Todes hatte, genommen. Gott hat dem Teufel die Macht über uns genommen, durch seinen eigenen Tod. Das ist, was Jesus getan hat. Hebräer 2, Vers 14. Das sind so wunderbare Aussagen über das, was am Kreuz geschehen ist. Lass uns das anschauen. 2. Korinther 5, 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus kannte keine Sünde. Und er hat die Sünde auf sich genommen, nicht für vergeben erklärt. Er hat sie auf sich genommen. Deswegen hat Johannes gesagt, der Täufer, da ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegträgt. Nicht eine Erklärung darüber abgibt. Trägt die Sünden weg. Wo hat Jesus die Sünden hingetragen? Jesus hat die Sünden auf sich genommen, ging ins Grab, in das Totenreich, unter die Herrschaft des Teufels. Und als er nach 3 Tagen daraus wieder rauskam, kam er ohne Sünde. So, wo hat er die Sünde hingetragen? Da unten, wo sie hingehört. Da hat er die Sünde hingetragen. Ist doch ganz logisch. Du siehst immer mit schweren Koffer in ein Haus gehen, wartest eine Minute, dann kommt er wieder raus ohne Koffer. Wo ist der Koffer geblieben? Im Haus. Jesus hat die Sünde dahin gebracht, wo sie hingehörte. Halleluja. Er wurde zur Sünde. Nicht nur er hat unsere Sünde vergeben, er nahm die Sünde auf sich. Deswegen heißt es am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bedenke, diesen Part der Erlösung konnte man nicht üben im Himmel. Das war nicht etwas, was man schon mal durchspielt. Ah, die Passage kennen wir jetzt, die funktioniert. Lass noch die anderen Stücke irgendwie üben. Nichts war möglich. Weder Gott, der Vater, noch Jesus hat gewusst, was das bedeutet, dass diese Trennung passierte, dass Jesus die Sünde auf sich genommen hat und der Vater sich abgewandt hat und der Vater in seinem Zorn auf die Sünde Jesus geschlagen hat, den er doch so liebt. Was für ein zerrissenes Herz. Der Vater liebt Jesus, aber um uns zu retten, schlägt er die Sünde in Jesus. So ist die Erlösung erworben worden. Jesus wurde verworfen, damit wir angenommen sein können. Er hat die Krankheit getragen, damit wir Heilung haben können. Ja? Durch seine Striemen, durch das, was er erlebt hat, erlitten hat, sind wir heile geworden. Ja? Er ist arm geworden, sagt Paulus, damit wir durch seine Armut reich würden. Und das redet nicht davon, jeder Christ wird jetzt ein Millionär, sondern wir sind reich an gute Taten, wir sind reich an Gemeinschaft mit Gott, wir sind reich an guten Dingen, die Gott uns schenkt für andere, um andere zu segnen. Das ist der Reichtum, es hat nichts mit Dollars und Euros zu tun. Ja. Aber die ausreichende, überfließende materielle Versorgung ist ein wesentliches Teil des Segens Gottes. Wenn du das mal liest, vorhin haben wir die ersten Verse gelesen von 5. Mose 28, worin der Segen besteht. In den ganz irdischen Dingen, dein Bankkonto, deine Arbeit, deine Beziehungen, dein Garten, dein Kaninchen, deine Familie, deine Nachkommen. Jeder Aspekt des Lebens kommt dort vor und alles soll gesegnet sein. Und wenn dann der Fluch erklärt wird, der kommt auf die, die Gott nicht gehorchen wollen, dann wird es noch viel detaillierter alles beschrieben und erklärt und sagt, ja, also diesem Fluch kann niemand entkommen. Der deckt alles ab, alle Bereiche, bis hin in Anbahnung von Beziehungen. Jemand will sich verloben und ein anderer nimmt sie ihm weg. Fluch in allen Bereichen des Lebens, in allen Bereichen. Das ist, was wir da lesen. Und Jesus ist zum Fluch geworden, damit wir den Segen haben können. Halleluja. Galater 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes. Wie? Indem er gesagt hat, der Fluch gilt nicht mehr. Der Fluch ist annulliert. Nein, indem er zum Fluch geworden ist. Warum war das so wichtig? Damit Gottes Gerechtigkeit bestehen bleibt. Wenn Gott einfach mit der Hand wedelt und sagt, alles ist vergeben. Was passiert als nächstes? Der Teufel stellt sich an und sagt, bitte ich auch. Und darum war Erlösung nicht einfach, ist es alles annulliert, sondern es hat jetzt eine Bedingung, um da hineinzukommen. Und an dieser Bedingung scheitert der Teufel. Und deswegen kann Gott gerecht sein und gleichzeitig gnädig sein. Weil er die Sünde verurteilt hat, weil er den Fluch selber auf sich genommen hat und jetzt uns freisprechen kann. Er wurde ein Fluch für uns. Es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Warum wurde er verflucht? Damit der Segen Abrahams zu den Heiden käme. In Christus Jesus. Was ist der Segen Abrahams? Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das ist der Segen Abrahams. Halleluja. Und das hat Gott für jeden Menschen. Das hat Gott für jeden. Auch für den, der zu dir in die Seelsorge kommt und der an allen Ecken und Enden irgendwie leidet und geknechtet ist und sagt, da ist so viel Fluch in meinem Leben. Der Plan Gottes ist, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Halleluja. So, wenn das alles geschehen ist, wenn das das Angebot Gottes ist, dann gibt es diese eine grundlegende praktische Frage, die sich automatisch daraus ergibt. Was muss ein Mensch tun, um in diesen Segen hineinzukommen? Wenn dieser Segen da ist, wenn Christus das alles getan hat, dann warum erleben das so wenige Menschen? Weil es Bedingungen gibt, weil es eine enge Pforte gibt, durch die man hindurchgehen muss. Weil es etwas gibt, was Gott dort vorgeschaltet hat, was erledigt werden muss, damit dieser Segen dann wirklich kommen kann. Und das können wir, bitte jetzt keine Fragen aufschreiben, wir machen noch eine Session für Fragen, aber jetzt, ich bin im Fluss und das würde mich total rausbringen, aber aufschreiben, ich bin offen für jede Art von Fragen und Korrektur und sonst irgendwas, aber nicht jetzt. So, wenn wir fragen, ja, was muss ein Mensch tun, damit er in den Segen kommt? Man könnte das alles zusammenfassen mit einem einzigen Begriff: kooperieren mit der Gnade, zusammenarbeiten mit der Gnade, sich verfügbar machen, sich zum Kandidaten machen der Gnade. Gott erlauben zu tun, was er schon immer tun wollte. Das ist, was ein Mensch tun muss. Und um das geht es, wenn wir Menschen freisetzen wollen, wenn wir Menschen helfen wollen. Sie müssen lernen, in ganz spezieller Weise mit der Gnade zu kooperieren. Wenn wir das verstanden haben, das ist unsere Aufgabe als Seelsorger, Menschen die Augen aufzutun, an welchen Stellen es jetzt noch klemmt und was Gott von ihnen erwartet, damit die Hindernisse aus dem Weg geräumt werden, die alle auf ihrer Seite sind, die nicht auf Gottes Seite sind. Nach dem, was auf Golgatha passiert ist, es gibt keine Hindernisse auf Gottes Seite, nur auf der Seite des Menschen. Und er muss jetzt lernen, wie kooperiert er. Und das muss auf eine sehr, sehr praktische Art und Weise geschehen. Paulus ermahnt uns, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht am Ziel vorbei gleiten. So, was heißt das, mit der Gnade zu kooperieren? Was muss passieren, damit der Segen Gottes in das Leben eines Menschen hineinkommt? Ja, wenn wir die richtigen Fragen stellen und die Antwort aus der Schrift suchen, ist es alles ganz einfach. Wenn wir getrennt von der Schrift versuchen, irgendwas uns zu konstruieren, das wird niemals funktionieren. Aber Gottes Wort ist wahr und es funktioniert. Halleluja. So, wir wollen uns jetzt anschauen, wie das Reich Gottes auf der Erde begonnen hat, wie die Tür aufgemacht wurde zu Menschen zuallererst mal, dass die Gnade Gottes in ihr Leben hineinkommt. Und da ist das Problem, bei vielen, vielen Menschen stimmt der Anfang nicht. Der Anfang stimmt nicht. Und sie bemühen sich ab und haben isoliert hier eine Idee, haben isoliert da ein kleines halbes Konzeptchen und da ein Bruchstück und versuchen irgendwas zu machen, aber sie haben keinen Plan. Sie verstehen nicht, worum es wirklich geht. Und deswegen ist es so gut, einfach sich im Wort Gottes wirklich anzuschauen. Ja, wie beschreibt uns das Wort Gottes, was passieren muss? Wie kommt die Gnade Gottes in das Leben eines Menschen? Ihr wisst, die Gemeinde wurde geboren zu Pfingsten. Der Heilige Geist kam und es gab mächtig Aufruhr in der unsichtbaren Welt und auch in der sichtbaren Welt. Und die Leute strömten zusammen. Was ist das denn hier? Und dann, als die Aufmerksamkeit da war, durch den Wind, durch das mächtige Rauschen, durch die Feuerzungen und durch dieses Trunken seinem Geist und alles, was da zu Pfingsten passiert ist, da war die Aufmerksamkeit geweckt. Und was dann? Dann wurden die nicht eingeladen, alle trunken zu seinem Geist. Sondern kam das Schwert des Geistes. Das Wort Gottes drang durch die Herzen hindurch, durch die Verkündigung von seinem Boot und von Petrus. Das ist, wie es anfängt. Das Wort Gottes muss Herzen treffen. Und was war das Wort? Ihr seid alle geliebt, es ist alles so wunderbar, kommt doch, feiert die Party mit. War das die Botschaft, die Petrus gepredigt hat? Nein, mit einem Wort, er hat gepredigt, Gott hat den Messias, auf den ihr so lange gewartet habt, geschickt und ihr seid so blind und so tot in eurer Religion, dass ihr ihn überhaupt nicht erkennt und ihr behauptet alle, ihr wollt ihm dienen und ihr liebt ihn, ihr kennt ihn gar nicht und ihr habt ihn sogar verworfen. Ihr seid völlig blind. Und das hat sie so erschüttert, dass sie verstanden haben, unsere Religion, auf die wir so stolz waren, die uns aussondert von allen anderen Völkern. Wir sind die Kinder Abrahams, wir haben den wahren Glauben, wir kennen den Gott, der Schöpfer Himmels und der Erden ist. Dieser Glaube war in der Praxis wertlos, hat nicht funktioniert. Hat sie nicht zu Freunden Gottes gemacht, hat sie zu Feinden Gottes gemacht. Was nicht an den Inhalten ihres Glaubens. Natürlich glaubten sie an den Gott der Schöpfung. Natürlich sind sie Kinder Abrahams. Aber das war alles auf so eine sterile Art und Weise, dass es mit ihrem Herzen nichts zu tun hatte. Und sie kannten Gott nicht. Und sie haben den, auf den sie gewartet haben, angeblich ans Kreuz geschlagen. Und als sie das verstanden haben, der Heilige Geist hat ihnen das so deutlich gezeigt, sind sie innerlich zusammengebrochen. und waren absolut ratlos und hilflos. Und deswegen haben sie diese geniale Frage gestellt, die heute so wenig unter den Menschen, die in die Gemeinde kommen, gestellt wird. Was sollen wir tun? So fing das Leben in der Gnade an. Zerbrochenheit, Hilflosigkeit. Wir haben keine Idee mehr. Wir haben nichts mehr, was uns angenehm machen könnte vor Gott. Wir haben nichts mehr, womit wir bestehen können für unser Gott. Unsere Gerechtigkeit sind wie dreckige Lumpen. Unsere Gebete sind ein Geplärr. Wir haben keinerlei Möglichkeit, diese Isolation zu durchbrechen. Wir sind völlig hilflos. Was sollen wir tun? Nicht, wo sollen wir unterschreiben? Welche Hand sollen wir heben, die rechte oder die linke? Wie hättet ihr es gerne? Die haben eine klare Antwort gebraucht. Und Petrus hat sie ihnen gegeben. Zweiter Petrus, Apostelgeschichte 2, 38. Was ist die Antwort? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße. Und an jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, berufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er und sprach. Und jetzt wird in diesem Satz hier erklärt, was er meinte mit tut Buße. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen und dass wir den Menschen das erklären, weil heute kein Mensch mehr Ahnung hat von Buße. Es gibt nur einen Bußgeldkatalog. Und das ist eine Strafe für etwas Schlimmes, was man getan hat. Aber das hat nichts mit dem zu tun, was die Bibel Buße nennt. Überhaupt gar nichts. So dieses Wort müssen wir am besten umgehen. Oder wenn wir es schon benutzen, müssen wir es so beschreiben, dass jeder versteht, was wir meinen und was wir nicht meinen. Ja? Und hier erklärt er, was Buße ist. Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Das griechische Wort dort bedeutet pervers, bösartig, boshaft, verdreht, falsch, tückisch, hinterlistig, ungerecht. So beschreibt Gott Menschen ohne Gott. Und er sagt, lasst euch erretten aus diesem Lebensstil, aus dieser Art und Weise zu leben. So ist es, Buße ist Umkehr. Apostelgeschichte 3,19, tut Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Unter welcher Voraussetzung werden Sünden getilgt? Dass Menschen Buße tun und sich bekehren. Das ist was anderes, als im Beichtstuhl zu rennen und ein paar Sünden zu nennen, ohne irgendeine Gesinnung davon jetzt Abstand zu nehmen oder Gott um Gnade zu bitten, endlich aus diesem Kreislauf sündigen und bekennen irgendwie rauszukommen. Es ist eine Farce. Sünde zu bekennen, ohne die Gnade Gottes zu suchen, die in diesem Buch zu finden ist, wie man aus diesen Sünden rauskommt, ist eine Beleidigung Gottes. Ein totes Ritual und trotzdem wird es verlangt von so vielen Menschen, die sich gläubig nennen. Das ist nicht die Bibel. Buße ist Umkehr, Abkehr vom Falschen, sich abwenden, umkehren, zurückkehren. Das ist, was die Bibel meint mit Buße. Apostelgeschichte 26, Vers 18. Das ist der Auftrag, den Paulus hatte, Menschen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, dass sie Vergebung der Sünden empfangen. Wann kommt die Vergebung? Nach der Bekehrung. Es gibt keine Vergebung ohne Bekehrung. Das kommt in der Bibel nirgendwo vor. Ach, ist schon gut. Gott hat dir vergeben. Das ist nicht Bibel. Vergebung kommt nach der Abkehr, nach der Umkehr. Noch einmal in Vers 20, auch Apostelgeschichte 26. Paulus sagt, ich habe zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem und dann im ganzen jüdischen Land und den Heiden verkündet, sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind. Das ist was ganz anderes, als zur Beichte zu gehen. Das ist eine Umkehr, ein sich abwenden von dem Falschen und sich hinwenden zu dem Richtigen. Das ist, was die Bibel unter Buße versteht. Und es ist leider der Fall, durch jahrzehntelange, halbherzige, verdrehte und unvollständige Verkündigung des Evangeliums, dass in vielen, vielen Gemeinden Menschen sitzen, die niemals Buße getan haben. die deswegen auch nicht von neuem geboren sind und die sich in ihrer alten Natur mit der alten Gesinnung bemühen, ein irgendwie ein besseres christliches Leben zu führen. Aber ohne die Kraft Gottes, ohne die Gnade Gottes, das ist nicht der Plan Gottes. Titus, 1. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 9. Von den Thessalonichern heißt es, sie selbst, also die anderen Leute drumherum, sie erzählen von uns, wie wir, Paulus und sein Gospel-Team, bei euch Eingang gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Was ist die Voraussetzung, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen? Sich abkehren von den Götzen zu Gott. Das ist die Voraussetzung. Ohne diese Voraussetzung kann niemand Gott wirklich dienen. Er kann sich bemühen, er kann ein Mitglied einer Gemeinde werden, er kann ein Mitarbeiter werden, er kann ein Ältester werden, er kann alles werden, aber nicht ein Mensch, auf dem der Wohlgefallen Gottes ist und der Segen Gottes in sein Leben hineinkommt. Das ist die Voraussetzung, ein für alle Mal. Und deswegen hat Jesus auch den Schritt zur Nachfolge beschrieben als einen vollständigen Bankrott. Lukas 14, 33, wer nicht allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Es ist unmöglich, er kann nicht. Ja, wer noch an irgendetwas festhält, an seinem Bankkonto, an seinem guten Ruf, an seinen Plänen für die Zukunft, an seinen Ideen, das möchte ich, das aber auf keinen Fall und das würde ich nie tun. Wer an irgendwelchen eigenen Dingen festhält, kann nicht ein Nachfolger Jesu werden. Er kann ein Mitglied in vielen Gemeinden werden, aber nicht ein Nachfolger des Herrn, nicht ein Jünger Jesu. Es braucht diese Kapitulation. Vielleicht sitzt du hier und denkst, Mann, was? Ich dachte, ich bin im Seelsorge-Seminar. Jetzt werden mir die Grundlagen hier nochmal vorgelegt. Da fängt es an, wenn ein Mensch diese Dinge nicht versteht. Und man lässt das alles unangerührt, diese unzerbrochene Haltung, diesen Widerstand gegen Gott, diese Rebellion, diesen Eigenwillen und versucht jetzt oben irgendwo ein paar Pflästerchen drauf zu kleben. Das kann nicht funktionieren, das funktioniert auch nicht, nirgendwo. Ja? Und wir wollen nicht irgendwie Symptome bekämpfen, wir wollen das Übel, wie das Evangelium auch tut, an der Wurzel packen. Ja? Die Axt ist an die Wurzel gelegt, nicht an den faulen Früchten, an die Wurzel wird die Axt gelegt. Und wenn da der alte Baum umgehauen wird und ein neuer gepflanzt wird, dann werden auch die Früchte gut werden. So, wir kümmern uns nicht um die Früchte, wir kümmern uns um die Wurzel. Das ist das Evangelium. Es ist radikal, radikal kommt von Lateinisch, radis, die Wurzel, ich habe großes Latinum. Also da geht es an die Wurzel, da geht es ans Eingemachte. Halleluja, das ist das Evangelium. Es geht an die Wurzel, kümmert sich nicht um Symptome, sondern es kümmert sich um den Ursprung. Und Jesus sagt, mach den Baum gut, dann wird die Frucht gut sein. Ja? Wenn der Baum faul ist, dann kannst du nichts anderes erwarten als faule Früchte. Dann kannst du fleißig jeden Spätsommer die faulen Früchte absammeln. Dann hast du keine faulen Früchte, aber du hast keine guten Früchte. Das ist alles umsonst. Ja? Aber wir sollen hingehen und Frucht bringen und die Frucht soll bleiben. Halleluja. Halleluja. Noch ein bisschen weiter, noch ein paar Schriftstellen über Buße deswegen, weil das so wenig heute verkündigt wird. Markus 1, Vers 15. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist, was Jesus verkündigt hat. Tut Buße und glaubt. Was kommt vor dem Glauben? Buße. Weil Glaube ist ein Geschenk. Wirklich zu glauben, ist ein Geschenk. Unser Glaube ist von Gott geboren, sagt die Schrift. Es ist nicht, ah, ich bemühe mich, das irgendwie zu akzeptieren, fällt mir schwer. Nein, Glaube ist eine Realität im Herzen. Ich weiß, dass ich glaube, Gott ist mein Teil, ich gehöre jetzt ihm, ich bin errettet, ich bin Kind Gottes. Da kann der Verstand Purzelbäume schlagen, aber das Herz weiß, ich gehöre ihm. Halleluja. Paulus. Apostelgeschichte 20, 21, indem ich sowohl den Juden als Griechen bezeugte, die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Wieder die Reihenfolge, Buße und Glauben. Geht nochmal zurück, was haben wir am Anfang gesagt? Petrus, was sagt er? Tut Buße und glaubt. So, das ist die Antwort. Nur wer umkehrt, bekommt die Gnade von Gott. Umkehr ist eine Demütigung. Dem Demütigen gibt Gott Gnade. Was ist die Gnade, die der Demütige in diesem Fall bekommt? Die Fähigkeit zu glauben. Gott schenkt Glauben. Das ist keine intellektuelle Übung. Ja? sondern es ist eine Realität im Herzen. Das ist, was Gott schenkt. Ja. Und auf diesen Glauben hin, der dann im Herzen entsteht und den jemand wirklich bejaht und annimmt, geschieht das Wunder der neuen Geburt. Ein Mensch wird in seinem Innern von Neuem geboren. Und das ist der Eintritt ins Reich Gottes. Keine andere Art und Weise. Keine Rituale, kein Segnen, kein Händeheben oder Karte unterschreiben. Nichts kann die neue Geburt bewirken. Nur Gott selber. Und er bewirkt es in den Menschen, die seine Bedingungen erfüllen. Und das ist Buße und sich hinkehren zu Gott. Und damit fangen wir an, ihr Lieben. Damit fangen wir an. Und nicht denken, na, der ist schon so lange Christ und alles ist gut. Ja? Sondern wir fangen systematisch an, von unten aufzubauen. Und wir klären die Grundlagen. Wir klären die Dinge, ob sie wirklich so sich ereignet haben, wie das Wort Gottes sagt. Es gibt Leute, die glauben einfach, dass sie Kind Gottes sind, weil der Pastor ihnen gesagt hat, du bist jetzt Kind Gottes. Das funktioniert einfach so, du musst dieses Gebet sprechen und wenn du dieses Gebet sprichst, bist du Kind Gottes. Jetzt sagt der Verstand, ich habe das Gebet gebetet, mein Pastor sagt, wenn ich das Gebet bete, bin ich Kind Gottes, ich habe es gebetet, also bin ich jetzt Kind Gottes. Das ist ein Verstandesschluss. Das ist was total anderes als der Geist Gottes in mir bezeugt, ich bin Kind Gottes. Das wird total anderes. Und das ist, was Menschen brauchen. Dass sie unabhängig von Umständen, Gefühlen oder von was Menschen sagen, sie wissen, ich bin Kind Gottes. Ich gehöre jetzt zu ihm. Das Alte ist vorbei. Ich lebe jetzt für ihn. Und Gott ist jetzt endlich auf meiner Seite. Oder eigentlich anders genommen, ich bin jetzt auf seiner Seite. Und die Feindschaft ist beendet. Halleluja. Der Zorn ist nicht mehr da über mir. Das muss der Heilige Geist einem Menschen im Herzen geben. Und das tut er ohne Rücksicht auf theologische Kenntnisse oder biblische Wahrheiten. Das kann ein Mensch, der so tief aus der Welt kommt und umgekehrt ist, durch den Heiligen Geist erleben. Und er versteht es nicht, er kennt die Terminologie nicht. Er würde nicht sagen, ich bin jetzt von neuem geboren. Aber er weiß, ich bin zu Hause. Gott ist mein Vater. Ich gehöre jetzt zu ihm. Der Krieg ist vorbei. Halleluja, die Feindschaft ist beendet, die Rebellion ist zu Ende gekommen. Halleluja, Halleluja. Johannes 1, Vers 12, all denen, die ihn aufnahmen, Christus, gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, welche nicht aus dem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Aus Gott geboren. Das ist, was Menschen brauchen, um jetzt zu wachsen in dem geistlichen Leben. Wer nicht geboren ist, hat keinerlei Hoffnung auf Wachstum. Erstmal beginnt es mit der Geburt. Halleluja. Halleluja. Und wenn wir diesen Schritt getan haben, dass wir kapituliert haben, dass wir alles hingelegt haben, dass wir nicht sagen, Herr, ich will dir nachfolgen, aber ich hätte dann auch diese und jene Bedingungen. Das ist nicht Kapitulation, das ist nicht Hingabe. Das ist ein Handel und Gott lässt dich mit sich handeln. Halleluja. Es ist wie am Ende des Zweiten Weltkrieges, ja, wo schon klar war, die Schlacht ist verloren, der Krieg ist vorbei. Keine Chance mehr. Ja. Dann wollten die Generäle noch Bedingungen aushandeln. Und die Alliierten haben gesagt, no way, dann kämpfen wir weiter. Die wollten schon Waffenstillstand. Aber sie wollten das zu ihren Bedingungen, sie wollten Bedingungen stellen. Und die Alliierten haben gesagt, no way. Bis sie an dem Punkt waren, okay, gebt mir ein weißes Papier, ich unterschreibe. Bedingungslos. Und ihr schreibt die Bedingung da rein. Und wir schreiben einfach nur, wir sind am Ende, Kapitulation. Das ist Bekehrung. Alles loslassen, an nichts mehr festhalten. Hey, ich will dir folgen, aber ich möchte nicht meine frommen Großeltern, die alle brave Lutheraner waren, enttäuschen. Hallo, du bist jetzt Kind Gottes und du wirst viele Menschen, die religiös sind, enttäuschen. Oder Baptisten oder irgendwas anderes. Du wirst sie enttäuschen. Aber du tust es nicht, weil du sie enttäuschen möchtest, sondern weil du jetzt Gott erfreuen möchtest. Und Gott zu erfreuen bedeutet leider oft, die Erwartungen, die religiösen Erwartungen von Menschen nicht zu erfüllen und sie zu enttäuschen. Das ist leider so. Weil deren Erwartungen nicht im Einklang mit Gott selber sind. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Und wir müssen verstehen, was ist das Alte, was vergangen ist? Unser alter Mensch, nennt Paulus, sagt der alte Mensch, der immer sein eigenes Ding machen wollte, der immer rebellieren wollte, der immer gesagt hat, ich zuerst. Diese vergatte Motivation, dieser alte Mensch, ist gestorben in dem Moment, wo wir Christus angenommen haben. Wir sind eine neue Schöpfung. Die Haarfarbe ist die gleiche, vielleicht noch verrückte Ideen im Kopf sind noch die gleichen und Verhaltensweisen sind die gleichen, der Charakter ist der gleiche, aber im innersten Kern ist dieser Mensch eine neue Schöpfung und er will jetzt Gott dienen, er will Gott lieben, er will das Richtige tun, er will Gott gefallen, er will für Gott leben. Wer das nicht von ganzem Herzen sagen kann, auf den haben wir nur eine Botschaft, tu Buße und bekehre dich und werde ein neuer Mensch in Christus. Der neue Mensch, sagt Paulus, ist nach Gott geschaffen. Der neue Mensch will Gott gefallen, will Gott lieben, will Gott ehren. Will nicht mehr rebellieren, will nicht mehr sein eigenes Ding tun. Das ist der neue Mensch. Wenn das im Innersten nicht da ist, ich rede nicht von Vollbringen, ich rede nicht davon von Reife, ich rede nicht davon, wie viel einer diese Dinge im Herzen leben kann. Ich rede nicht davon. Ich rede von, das ist die Motivation. Das ist, was im Herzen ist. Das ist, was ihn ausmacht. Ich weiß, ich gehöre Gott und ich will für ihn leben. Ich weiß noch nicht wie und ich mache so viel falsch, aber ich will es. Ich will den Willen Gottes tun. Ich will meinen Gott jetzt ehren. Ich will für ihn leben. Das ist das Merkmal des neuen Menschen. Der neue Mensch ist nach Gott geschaffen. Der alte Mensch ist nach dem Teufel geschaffen. Der neue Mensch ist nach Gott geschaffen. Eine neue Schöpfung hat nichts mit Reife zu tun, hat nichts mit Verständnis zu tun von allen möglichen biblischen Wahrheiten. Es hat einfach etwas zu tun mit der innersten Motivation. Und wir haben nicht zwei Naturen in uns. Manche verwechseln den alten Menschen mit dem Fleisch. Verwechselt es bitte niemals. Der alte Mensch ist hingerichtet, ist gekreuzigt. Und du hast nicht zwei Naturen in dir. Du bist eine neue Schöpfung. Du hast noch ein Problem zu erledigen und das nennt die Bibel das Fleisch. Und das Fleisch musst du kreuzigen und das Fleisch musst du überwinden. Aber das ist nicht deine Natur. Das ist das Problem von vielen Leuten. Sie spüren all diesen Widerstand. Oh, ich habe überhaupt keine Lust zu beten. Ich weiß gar nicht, ob ich bekehrt bin. Ja. Sie identifizieren sich mit dem Fleisch und merken gar nicht, was sie da für einen Betrug begehen oder wie sie sich selber ein Bein stellen und reinlegen. Nein, wir sind eine neue Schöpfung. Halleluja, wenn wir diesen Schritt getan haben, wenn wir von Gott geboren sind. Okay, wie geht's von Paulus und von Petrus weiter? Tut Buße, lasst euch taufen. Dann kommt die Taufe. Wann kommt die Taufe? Nach der Buße. Und bitte denke nicht, dass eine theologische Feinheit, und die kann man beiseite lassen in der Seelsorge, wir fragen, bist du getauft? Na klar, soll ich dir meinen Taufschein das nächste Mal mitbringen? Da steht's, vor so und so vielen Jahrzehnten, da wurde ich kirchlich rituell irgendwie eingewässert. Oder die Bibel redet nicht von so etwas. Sie redet nicht von einem heiligen Sakrament, das funktioniert. Ob der beträufelt glaubt oder ob der beträufelt wurde, glaubt, das ist nicht, was die Bibel sagt. Die redet von einem Akt des Glaubens nach der Hingabe an Christus. Wer glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Nirgendwo gibt es eine Verheißung für Taufe ohne Glauben. Nirgendwo. Nirgendwo gibt es eine Verheißung auf eine Taufe, egal von wem die durchgeführt ist, ohne dass der Betreffende glaubt. Taufe ist die Identifikation mit dem Sterben, Begrabensein und Auferstandensein mit Christus. Wer das nicht glaubt, ich gehöre jetzt zu ihm, sein Tod ist mein Tod, sein Leben ist mein Tod, der braucht sich nicht taufen zu lassen, das wird ihm gar nichts nützen. Die nun sein Wort aufnahmen, wurden getauft. Halleluja. Erst das Wort aufnehmen und dann getauft werden. Halleluja. Halleluja. Und sicherlich gab es damals auch solche Situationen, und wir lesen es auch in der Bibel, ja, wo Leute dann sagen, ja, also, ich bin ja schon getauft. Damals, da Johannes hat gepredigt, die Buße, und da sind wir hingegangen, da haben uns taufen lassen, hier ist meine Bescheinigung. Ja. Und obwohl der äußerliche Akt genauso war wie die Taufe in Christus, auf den Namen des Herrn, hat Paulus trotzdem gesagt, hey, das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und was wir jetzt wollen und worauf das neue Leben gründet, ist nicht die Taufe von Johannes, sondern das ist die Taufe auf den Namen des Herrn, diese Identifikation. Ja? Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie sagen, auf die Taufe des Johannes. Paulus sprach, Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm käme. Das ist Jesus. Als sie es gehört hatten, wurden sie auf den Namen des Herrn Jesus getauft. Also wieder Täufer. Nein, Täuflinge. Weil in Gottes Augen Taufe Johannes ist schon erledigt. Das hat eine bestimmte Funktion gehabt für Israel. Das war nie gedacht, dass das weltweit gepredigt würde. Das war niemals Gottes Plan. So, die Taufe auf den Namen des Herrn. Ja. Was hat Petrus gesagt? Tut Buße, lasst euch taufen, so empfangt ihr die Gabe des Heiligen Geistes. Das sind die Schritte hinein in das Reich Gottes. Und wer hat uns erlaubt, Menschen zu helfen auf einen Umweg oder einen Schleichweg, wo wir diese Stationen außer Acht lassen? Wer hat uns gesagt, wir sollen versuchen, Menschen zu helfen, ohne zu checken, dass sie begehrt sind, ohne zu checken, dass sie getauft sind, ohne zu checken, dass sie den Heiligen Geist empfangen? Wer hat uns diese Art beigebracht? Nicht die Bibel, nicht die Apostel. Menschliche Erfindungen, menschliche Ideen. Das normale Christenleben ist ein Leben in der Fülle des Heiligen Geistes. Das ist normal. Und die Bibel wurde geschrieben von geisterfüllten Menschen für geisterfüllte Menschen. Andere Art von Christen hat es gar nicht gegeben. Das war Standard. Das war normal. Und wo diese Normalität nicht da war, haben die Apostel sofort bemüht, sich hinzugeben und dafür zu arbeiten, diese Normalität herzustellen. Ja? Paulus hat nicht gesagt, ja komm, lass uns um die wesentlichen Dinge kümmern. Mit der Taufe des Johannes wollen wir jetzt nicht argumentieren, wollen wir keine Haarspalterei begehen. Ist schon in Ordnung so, und dass ich jetzt nicht den Heiligen Geist empfangen habe, ist auch gar kein Problem. Komm, wir kümmern uns um die wesentlichen Dinge. Das sind die wesentlichen Dinge. Er tauft sie und er betet für sie, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Ja. Der Empfang des Heiligen Geistes, genauso wie Taufe, ist der Wille Gottes. Und wenn wir Menschen helfen wollen, die Ordnung Gottes in ihrem Leben aufzurichten, dann beginnen wir am Anfang. Und wir sagen nicht, ach, das ist Theologie, das bringt Streit unter den Kirchen, das lassen wir irgendwie beiseite. Komm, wir helfen dem armen Menschen. Klingt nett, aber es versucht, einen Weg zu gehen am Evangelium vorbei. Und das kann und das wird nicht funktionieren. So, wir beginnen damit und wir trennen nicht Jüngerschaft von Seelsorge. Wir trennen das nicht. Das ist ein Paket, das gehört zusammen. Weil wenn Menschen nicht getauft werden wollen, weil sie sich auf ein Ritual berufen, das in ihrer Säuglingszeit geschehen wurde, wenn Leute nicht den Heiligen Geist empfangen wollen, das sind immer Symptome, dass etwas ganz anderes nicht in Ordnung ist. Und zwar ihr Verständnis von der Herrschaft Christi. Weil Jesus erwartet, dass wir uns taufen lassen. Jesus erwartet, dass wir in neuen Zungen sprechen. Ganz klar. Wie können wir sagen, ach, das ist nicht wichtig. Alles, was Jesus sagt, ist wichtig. Und diese Haltung, komm, das lassen wir beiseite. Das akzeptieren wir nicht auf der Seite des Seelsorgers. Das akzeptieren wir nicht auf der Seite desjenigen, der Hilfe haben will. Weil wir wollen eine Seelsorge nach Gottes Art, nach diesem Buch. Das ist die göttliche Seelsorge. In die Ordnung Gottes hineinzukommen. Halleluja, Halleluja. So was wir tun werden, wie Paulus in Apostelgeschichte 18, wir stellen Fragen. Er merkte da irgendwas, stimmt doch da nicht. Das ist nicht normal, was hier passiert. Und wie die sich benehmen oder wie ich die anschaue und was von denen so ausgeht, das ist nicht normal. Und er fragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Hat nicht gesagt, so eine Frage fragt man nicht. Das ist zu persönlich, das ist zu privat. Da dringe ich in ihre Intimsphäre ein. Er wollte diesen Menschen helfen. Und deswegen musste er auf diese Grundlagen zu sprechen kommen. Und er hat sie gefragt. Und wenn wir Menschen helfen wollen, wir fangen da an. Und ich empfehle, dass wir da beginnen und nicht irgendwo anders. Wie ich schon sagte, wenn jemand sich sperrt gegen den Heiligen Geist, wenn jemand so eine Idee hat wie, ich kann doch ein guter Christ sein, ohne in Zungen zu sprechen. Ich sage, bitte, wie definierst du guter Christ? Wo kommt deine Definition von guter Christ her? Meine Definition von guter Christ her kommt von Christus. Und der erklärt, was ein guter Christ ist. Und er sagt, die an mich glauben, die werden in neuen Zungen sprechen. Das ist ein guter Christ. Und da fängt's an. Und viele scheuen sich, das anzurühren, weil sie Angst haben vor den Konsequenzen, weil sie Angst haben vor innerkirchlichen Streitereien und Auseinandersetzungen, in die sie hineingezogen werden. Dann bitte sei doch kein Seelsorger, wenn du davor Angst hast. Wenn das dein Problem ist, dann geh angeln. Ja? So, wenn an diesen grundlegenden Dingen Menschen Probleme haben, dann liegt das an falschen Lehren, an falschen Überzeugungen und an falschen Haltungen. Und wenn wir die nicht anpacken, wenn wir die nicht aus dem Weg räumen, wir haben keine Chance, diesen Menschen zu helfen, weil ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Was macht frei? Nicht der Seelsorger, nicht unsere Vollmacht. Was macht frei? Die Wahrheit. Und zwar genauer genommen, das Empfangen und Glauben und Gehorsam sein der Wahrheit. Das macht frei. Die Wahrheit in sich, in der Bibel, auf dem Nachtschrank, verstaubt, nicht mehr angerührt seit Jahren, die macht nicht frei. Was frei macht, ist das Empfangen, das sich unterordnen, das Gehorchen der Wahrheit. Das macht frei und nichts anderes. Und das müssen wir immer vor Augen haben. Wir sind nur Gehilfen. Wir helfen nur, dass die Augen aufgehen und dass die Menschen sehen, aha, bis jetzt habe ich gedacht, das ist nicht wichtig. Leute kommen zu mir, sagen, ich möchte getauft werden. Ich sage, ja, geh zu einem Leiter. Da waren wir schon. Ja, und was hat er gesagt? Das ist nicht wichtig, war Lutheraner. Das ist nicht wichtig. Ja, wie kann er sagen, wo Jesus sagt, das ist wichtig? Für ihn ist das nicht wichtig. So, wir beginnen mit diesen grundlegenden Fragen, die klären wir. Ja. Und wenn diese Dinge geklärt sind, ja, dann geht es weiter. Und wie geht es in der Apostelgeschichte weiter? Die das Wort annahmen, ließen sich taufen. Und was haben die danach gemacht? Apostelgeschichte 2,42. Sie verharrten in der Lehre der Apostel. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Das heißt, beharrlich haben sie alle anderen Lehren, die der Lehre der Apostel widersprochen haben, beiseite gelegt und ignoriert und keinerlei Bedeutung mehr beigemessen. Egal, was für ein netter und lieber Opa das war, der ihnen das beigebracht hat. Opa in Ehren, aber jetzt geht es nach der Wahrheit des Wortes Gottes. Opa war ein lieber Mensch, aber ich folge nicht Opa, ich folge Jesus. Diese Gesinnung, diese Haltung, sie blieben in der Lehre der Apostel und sie verwarfen jede andere Idee, die sie hatten, die sie irgendwo im Internet aufgeschnappt hatten oder die irgendein toller Christ ihnen erklärt hatte. Alles, was nicht mit der Lehre der Apostel übereingestimmt hat, haben sich verworfen. Und sie sagen, nein, nein, wir bleiben bei dem, was die Apostel lehren. Und wir wollen niemals uns sinnlos abmühen und versuchen, Menschen zu helfen, die diese Gesinnung nicht haben. Die Lehre der Apostel ist so glasklar und so einfach beschrieben, jedes Kind kann es verstehen. Und der, dem wir helfen wollen, braucht diese Gesinnung. Ich bleibe jetzt in der Lehre der Apostel. Und wenn es immer Rückfälle gibt, ja, aber mein Pastor hat mir beigebracht, hallo, was sagt das Wort? Ja, aber meine Eltern haben mir immer beigebracht, hallo, was sagt das Wort? Das ist die Grundlage, das ist der Maßstab. Und wenn Leute sagen, das finde ich aber eng. Ich sage, das ist mir völlig egal, wie du das findest. Das ist der Weg in die Freiheit. Und ja, wir gehen durch die enge Pforte, aber wir gehen ein in das Leben, in die Freiheit, in den Sieg, in die Herrschaft. Und wie? Indem wir uns hingeben und verpflichten der Lehre der Apostel. Was ist die Lehre der Apostel? Das ist die Lehre Christi. Die Apostel haben gelehrt, was Jesus ihnen aufgetragen hat. Alles das, was ich euch gelehrt habe, das lehrt sie halten, hat Jesus gesagt. Die Lehre der Apostel ist die Lehre Christi. Das war nicht ihre Privatmeinung. Das war nicht, was Paulus oder Petrus sich ausgedacht hat. Das ist, was sie von Christus empfangen haben. Paulus sagt, mein Evangelium ist nicht menschlicher Art. Ich habe es per Offenbarung von Christus empfangen. So, das heißt, das, was Paulus lehrt, ist die Wahrheit. Nicht seine Meinung, es ist die Wahrheit. Und in dieser Wahrheit blieben sie. Und deswegen waren sie frei und froh. Halleluja. Das ist die Grundvoraussetzung. Und bevor wir tiefer einsteigen und Menschen irgendwie helfen wollen in ihren alltäglichen Nöten, die so vielfältig sein können, wie man sich das kaum vorstellen kann, checken wir, dass die Grundlagen stimmen. Auf diesen Grundlagen bauen wir dann auf. So, das ist der Anfang. Und deswegen sind wir nicht indiskret oder unverschämt oder frech oder dreist und dringen nicht in ihre Privatsphäre ein. Wir wollen ihnen helfen und wir stellen Fragen. Wie sieht's aus? Erkläre mir, was war deine Bekehrung? Wie ist das mit Taufe? Wie ist das mit Empfang des Heiligen Geistes? Ja, wie ist das mit deiner Hingabe an die Lehre der Apostel? Da beginnen wir. Und lass uns niemals uns einschüchtern vom Teufel. Das sind private Dinge, die darf man nicht anrühren. Wenn jemand Hilfe haben will zu den Bedingungen Gottes. Wir haben die Bedingungen nicht gestellt. Wir haben sie nicht verwässert, wir haben sie auch nicht verschärft. Wir geben sie nur so wieder, wie Gott sie uns da gibt in seinem Wort. Wir sagen, hey, das ist, was du lesen kannst. Und auf dieser Grundlage können wir oder kann der Herr dir helfen. Und wir sind so kleine Gehilfen in dem. Und wir zeigen dir, wie deine nächsten Schritte aussehen. Aber du bist der, der sich hingibt jetzt dem Wort der Wahrheit. Und durch die Wahrheit, der du gehorchst, wirst du frei werden. Und das ist völlig egal, wie dein Problem heißt. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ob das in Augen von Menschen groß ist oder klein ist, ob das ein riesiges Problem ist, ein unlösbares Problem, ob die Welt sagt, damit ist man geboren und das ist angeboren und das ist in den Genen verankert. Wenn es Dinge sind, Lebensstile, Haltungen, Verhaltensweisen, die dem Wort Gottes widersprechen, dann gibt es einen Ausweg. Und wir hören nicht auf die Psychologie oder auf andere Stimmen unserer Gesellschaft. Wir hören auf das Wort Gottes. Und Jesus gekommen, Gefangene frei zu machen von all den Feinden, die in diesem Buch beschrieben werden, durch Hingabe an die Wahrheit. So, das war der erste Streich. Das war die Grundlage. Und auf der gehen wir dann morgen weiter. Und ihr werdet sehen, dass das absolut notwendig war, dass wir das nicht irgendwie weglassen können. Auch wenn ihr da sitzt und sagt, hey, das habe ich doch schon alles gehört, das kenne ich doch alles. Prima, dann freue dich an diesen Wahrheiten wieder neu. Halleluja, Halleluja. Herr, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Wir danken dir, dass du ein Heiler und Befreier bist. Wir danken dir, dass du Menschen bevollmächtigst, mit Klarheit in deiner Spur zu laufen und Menschen den Weg zu zeigen in die Freiheit, die Christus erworben hat am Kreuz. Wir danken dir für den Segen. Wir danken dir für den Austausch. Wir danken dir, dass er den Fluch genommen hat, damit wir den Segen haben können. Wir danken dir, dass er die Armut genommen hat, sodass wir reich werden können. Wir danken dir, dass er die Krankheit getragen hat, damit wir heile sein können. Oh, wir danken dir für den Segen. Wir danken dir für das ausgeschlossen und verworfen sein, damit wir für immer angenommen sein können bei dir und wissen können, dein Angesicht leuchtet über uns. Wir gehören dir und du gehörst uns. Und es ist so wunderbar, Halleluja, mit dir Schritt für Schritt in das neue Land zu gehen. Halleluja. Danke für dein wunderbares Evangelium, was so einfach ist, aber so mächtig ist. Halleluja. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Halleluja. Seid gesegnet.